Hallo zusammen, hier ist Kerstin von Tagesanzeigerin. Ihr habt heute die Möglichkeit, unsere Live-Podcast-Folge vom Swiss Podcast Festival anzuhören. Wir waren auf der Bühne im Frame und haben über die Liebe im 21. Jahrhundert geredet. Wie datet man eigentlich feministisch? Wie kann man gleichberechtigt in einer Beziehung sein? Und ist das Konzept der Verlobung nicht komplett outdated? Liebe wird so fest verhandelt wie noch nie. Vor allem auf Social Media.
Dating somebody recently and they say one of these three things, do yourself the favor and fucking run.
We went to a first date, we matched on Hinge. I know nothing besides he's good looking and Christian.
I will not settle, nur damit ich nicht alleine bin, habe ich gesagt. Ich will sowieso erst mit 30 Kinder haben.
I was one of those little girls who dreamt about their wedding day.
What is love exactly?
It's putting someone's needs before yours.
In dem Sinn, viel Spass mit dem Gespräch und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen.
Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Und damit herzlich willkommen hier im Frame. Hoi Annik, hoi Kerstin.
Hoi Annik.
Hallo, wir sind super happy, zum da sein. Vielen, vielen Dank an alle, die hier im Publikum sitzen.
Das Thema, ich glaube, das wird nicht nur online verhandelt. Ich glaube, das ist so ein bisschen allgegenwärtig. Es geht um Liebe. Und Liebe ist irgendwie mehr als die Videos eben. Liebe ist politisch. Liebe hat mit Erwartungen zu tun. Liebe hat auch mit Stereotypen zu tun und mit der Geschichte von sich selber. Aber ich glaube auch mit der Geschichte vom Gegenüber. Und ein Teil von dem wollen wir auf jeden Fall heute bereden.
Bevor wir aber über Dating, Beziehung und Ehe reden, machen wir etwas, was wir immer machen. Und zwar zurückschauen auf die letzten Tage. Es sind nämlich noch ein paar andere Sachen passiert, außer der Wahl vom 47. Präsidenten der USA.
Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, dass ich lauter positive News im Gepäck habe für euch. Das ist aber leider nicht der Fall. Aber schauen wir auf ein paar Sachen, die mich diese Woche bewegt haben. Zum einen hat Schlagzeilen geschrieben, Vergewaltigungsprozess in Chur. Es wird einem Bündner Richter vorgeworfen, dass er Ende 2021 eine 24-jährige Praktikantin vergewaltigt hat. Er bestreitet die Vorwürfe. In den Verhandlungen, die jetzt in Chur stattgefunden haben, hat es einen Moment gegeben, wo momentan heftig diskutiert wird und auch für Demonstrationen in Graubünden gesorgt hat. Und zwar geht es darum, dass in der Vagina von dem mutmaßlichen Opfer DNA vom mutmaßlichen Täter gefunden worden ist, er sich das aber nicht erklären kann und sagt, wahrscheinlich käme das von seinen Fingern. Daraufhin ist dann das mutmaßliche Opfer von einem Richter nochmal befragt worden und der Richter hat dann gesagt, dass sie doch eigentlich gar nicht so eine unkräftige Statur hat und sie einfach nur ihre Schenkel hätte müssen stärker zusammenpressen, damit er nicht in sie eindringen kann. Es gibt Forderungen, auch jetzt von anderen Richtern schweizweit, die sagen, dass der Richter zurücktreten muss, sofort. Meine persönliche Meinung ist, dass die Forderung völlig zurechtkommt, denn die Täter-Opfer-Umkehr ist ein Grund, warum Vergewaltigungsprozesse für so viele Opfer so furchtbar sind. Eine Frau, die Schlagzeilen geschrieben hat diese Woche, und das ist eben genau mit dem zukünftigen neuen amerikanischen Präsidenten hängt das zusammen, das ist Suzie Wiles. Sie wird als erste Frau Stabschefin im Weißen Haus. Der Donald Trump hat seine Wahlkampfleiterin in das Amt gehoben. Es war seine erste Ernennung für seine neue Regierung. Und ich finde, dass der Fabian Fellmann, unser Korrespondent vom Tagesanzeiger, das eigentlich sehr gut zusammengefasst hat. Er schreibt, Suzie Wiles hat Donald Trump ins Weiße Haus gehievt. Auf ihr ruht nun die Hoffnung, dass sie ihn auch im mächtigsten Amt der Welt zu disziplinieren weiß. Dann hat das UN-Menschenrechtsbüro Zahl von den getöteten Zivilisten analysiert im Gaza-Krieg und kommt zum Schluss, dass 70% der verifizierten Opfer im Zeitraum der letzten 6 Monate Kinder und Frauen sind. Etwa 80% dieser Opfer sind in Wohngebäuden oder in ähnlichen Zivilistenunterkünften getötet worden. Ich finde es insofern erschütternd, dass man auch weiss, wie der Krieg gestartet hat und wenn man dazu zurückdenkt, wie enorm die sexuelle Gewalt war, die auch den Frauen angetan worden ist bei dem Hamas-Angriff in Israel, dann bleibt man eigentlich einfach nur mit einer gewissen Sprachlosigkeit zurück. Und wir haben zusammen im Chat diskutiert, gibt es auch noch eine positive Note, mit der ich die Schlagzeile kann beenden kann. Ja, die Grammy-Nominations sind rausgekommen und man sieht, dass die Popwelt momentan fest in der Hand von weiblichen Künstlerinnen ist. Beyoncé und Taylor Swift sind in allen grossen Kategorien nominiert und mit 11 Nennungen hat Beyoncé mehr Nennungen als alle anderen Künstler in diesem Jahr für ihr Album Cowboy Carter. Hörempfehlung auch an dieser Stelle.
So weit sind wir noch nicht. In der zweiten Kategorie machen wir dann auch Tipps.
Genau, ihr habt es am Anfang jetzt gesehen, in dem Clip. Wir haben uns vorgenommen, um heute über Liebe, über Dating, über Beziehungen reden im 21. Jahrhundert. Und wir teilen das so ein bisschen chronologisch auf. Denn bevor man sich verliebt, muss man sich ja erst mal kennenlernen. Und das ist heute nicht selten mit Dating verbunden. Und wir haben im Sommer mal eine Umfrage gemacht in unserer Community zu unserem Sommer-Special, welche Fragen wir behandeln sollen. Und eine Frage, die gekommen ist, hat gelautet: Wie datet man eigentlich feministisch? Wir haben die Frage probiert zu beantworten, aber bei uns allen ist so ein bisschen das Gefühl zurückgeblieben, dass wir das so mittelgut gemacht haben, wenn wir ehrlich sind. Und deshalb jetzt mal meine Frage direkt an euch zwei. Daten ihr feministisch?
Ich habe mir ja diese Frage schon im Sommer gestellt, also irgendwie dort nicht so richtig beantworten können und habe mir die Frage jetzt auch nochmal gestellt, zwangsläufig. Ich weiss nicht, ob ich es richtig beantworten kann. Wahrscheinlich, wenn man meine Gegenüber würde fragen, wäre auch die Antwort ja. Was ich nicht sicher bin, ob das immer positiv ist, ehrlich gesagt.
Spannend, wieso? Also,
ja, also positiv wahrgenommen oder positiv für dich?
Nein, nicht positiv für mich, aber ich glaube, der Punkt ist ja wie, und dort sind wir ja glaube ich schon mit dem Thema, dass beim Daten ganz, ganz viele Rollenbilder und Stereotypen und so internalisierte Vorstellungen sofort aufkommen. Also es fängt ja an von, wer fragt für ein Date. Also ich habe mehrmals irritierte Reaktionen bekommen, wenn zum Beispiel ich die war, die fragt und nicht mein männlicher Gegenüber. Dann sind so zweite Sachen, wer macht oder wer schreibt zuerst vor dem Date. Und dann, also, und dort, ich glaube, das ist das, was ich meine. Es ist nicht immer so gut angekommen.
Annik?
Ich muss jetzt. Gut. Ja, also eben genau gleich. Wir haben uns die Frage schon mehrfach gestellt. Und schlussendlich, ich glaube, es gibt wie so ein bisschen zwei Antworten für mich auf das. Eine ist sicher, wenn feministisch daten bedeutet, sich irgendwie mit Gleichheit zu begegnen, versuchen, mit einem Gegenüber eine Augenhöhe zu schaffen, dann ja, auf jeden Fall. Schaffe ich das immer in meinem Leben oder beziehungsweise auch ist es immer etwas sehr Bewusstes? Ich glaube, da würde ich lügen. Also ich habe schon Situationen gehabt, wenn ich nach 3 Stunden Kryptoerklärung bin ich nicht heimgegangen und habe gedacht, das ist das feministischste Date in meinem Leben gewesen. Und trotzdem ist es ja, und trotzdem ist es auch eine gewisse Realität. Also ja. Ich glaube, ich kann das versuchen zu leben und mich zu reflektieren. Aber es hat teils auch einfach Grenzen von Dates laufen, auch nicht immer so, wie ich mir im Vorhinein überlege, wie es könnte laufen oder wie ich als Person gerne wäre.
Aber sind wir nicht genau dort wieder bei, was hat man für eine Vorstellung? Also was ist denn ein gutes Date oder das perfekte Date? Oder es ist ja auch die Haltung von, man muss ein perfektes Date haben. Ja, wie kann ich wissen mit jemandem, den ich nicht kenne, was ein perfektes Date soll sein? Aber es ist ja auch so der Druck irgendwie, wo sofort kommt, wie man sich verhalten muss und was man machen muss und wie muss sein und wie lange das sein muss. Und
also Spoiler, 3 Stunden Krypto ist kein gutes Ding. So, das kann ich vorwegnehmen.
Ich glaube, ich würde ja behaupten, dass es, was du vorher ein bisschen gesagt hast, oder? Es geht ja vor allem nur darum, sich ihnen gleich zu begegnen. Ich muss aber sagen, dass ich bei mir beobachte, dass ich glaube, in meinen 20ern noch viel aktivistischer an das Thema hergegangen bin. Im Sinn von, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mit kleinen Taten, mit provozierenden Aussagen, mit «Nein, ich habe meine Tür allein auf», dass ich dort irgendwie haben können, wie etwas underlinen, so «Wo ist da?». Und ich glaube, dass ich eine Sicherheit erreicht habe, wo ich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich das machen muss. Aber es gibt, wie du sagst, auch gewisse Sachen, und wir reden jetzt heteronormativ über das Setting von «Ich date jetzt einen Mann», aber es gibt Sachen, die ich schon finde, wie du jetzt gesagt hast, mit der Art von Date. Wenn ich zum Beispiel ein Date habe und mein Gegenüber stellt mir nie eine Gegenfrage, zum Beispiel, dann bin ich relativ schnell am Punkt, wo ich einfach so finde, hey, ist im Fall, ich glaube, okay, ich brauche nicht noch einen Mann mehr in meinem Leben, der extrem viel Platz einnimmt und meine Reden lässt. Und wenn man meine Reden, also ich meine, ich rede so viel, es ist auch okay, wenn mein Gegenüber mal ein bisschen mehr redet, ganz selbstkritisch. Aber ich glaube, es sind die kleinen Interaktionen, über die man diskutieren kann. Und eine Interaktion, wo ich auch letztens gerade in der NZZ einen Artikel darüber gelesen habe, ist ja, wenn es darum geht, ob wer zahlt. Mm. Also so eine erste Handlung. Du hast gesagt, das eine ist das Schreiben, aber nehmen wir jetzt mal an, man trifft sich auf einer Dating-Plattform und dann trifft man sich beim Date. Und nachher geht es ja darum, wer zahlt zum Beispiel das erste Spassgetränk.
Ich glaube, ich finde, das ist echt so ein gutes Beispiel.
Ich weiss nämlich, dass das bei dir ein mega grosses Thema ist.
Ja, aber ich habe jetzt auch noch mal gemerkt, warum wir ja ein Vorgespräch hatten, vor der Aufnahme, über was wir ungefähr reden. Und ich finde, es ist tatsächlich die Frage vom Geld und die Frage, wo Geld ist Macht. Es ist einfach so und Geld ist Unabhängigkeit. Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass man in einem Setting ist, wo man eine kaufkräftige Frau ist und das selber entscheiden kann. Das ist ja auch nicht immer so.
Genau, finde ich aber auch einen mega wichtigen Punkt von ab. Genau. Weil ich glaube, das verändert auch viel von der Situation.
Genau.
Und auch deine Entscheidungsmacht.
Und ich habe darum Mühe, zu mich einladen. Auch mit Freunden. Mit Freunden und Freundinnen ist es besser, aber in diesem Date-Setting habe ich recht Mühe, um mich einzuladen, weil ich finde, es gibt sofort ein Ungleichgewicht. Also ich habe sofort den Reflex von, also ich brauche im Fall dein Geld nicht und eigentlich brauche ich auch den nicht, was ja absurd ist in einem Date-Setting, wo man trifft ja jemanden freiwillig und möchte jemanden kennenlernen. So. Aber, und das ist ja nicht, ich rede ja nachher auch nicht über das, aber ich finde, wie einfach das Geld-Thema hat er sofort...
Also okay, aber jetzt, ich möchte es konkreter haben. Lass dich einladen oder nicht?
Ich habe mich kürzlich einladen und ich habe mich sehr überwunden. Und ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich bin auch jemand, ich finde es so mega easy, wenn man einfach beide zahlt. Ich finde es so easy, ich bin auch oft jemand, der zahlt. Das mache ich auch in anderen Umfeld. Mich stört das so nicht. Es ist jetzt nicht so der, ich lade alle ein und so der, kann ja dann manchmal schon so ein bisschen ins Negative kippen. Aber ja.
Ich habe in der LA Times einen interessanten Artikel gelesen und dort heisst es, dass Jen said, unsere Vertreterin auf der Bühne, zum Beispiel viel einfacher genau das System anwendet von wir machen 50-50. Und gleichzeitig hat es einen Millennial-Mann, der die Autorin interviewt hat, der sagt, hey, wenn ich 50-50 mache, dann komme ich mir weniger als Mann vor, was für mich komplett absurd ist. Mhm. Aber wie handhabst denn du das?
Also ich glaube, grundlegend so Verallgemeinerungen finde ich irgendwie immer schwierig. Also ich weiß nicht, ob man für eine ganze Generation gerade bei so Sachen kann sprechen. Ich glaube, es gibt einfach enorme Unterschiede. Also ich sehe im Umfeld viel eher, dass einfach völlig anders an das Thema dran angegangen wird. Ich glaube eben, und darum habe ich das vielleicht auch vorher noch einmal so betont, ich glaube, vielleicht ist auch grundsätzlich einfach ein bisschen anders, dass viele Leute in meinem Umfeld relativ früh eine finanzielle Kaufkraft gehabt haben. Und darum bin ich auch ein bisschen auf dem Argument, weil das ändert halt alles. Finanzielle Unabhängigkeit ändert alles. Mhm. Und das merke ich sehr stark, dass das dann vielleicht auch so ein bisschen Ursachwirkung, dass das nachher nicht zu einem 50-50-Approach führt, glaube ich schon. Dann again, wenn ich zurückschaue, also ich glaube, ich habe das ähnlich, du hast das am Anfang gesagt, Annik, ich glaube, ich habe das ähnlich empfunden von, ich glaube, zeitlang habe ich mir eingeredet, dass ich mir Augenhöhe erkaufe. Und das ist eigentlich noch ein spannender Gedanke, wenn ich jetzt zurückschaue, weil erstens, was ist das für eine Grundhaltung, um an einem Date anzugehen und du dir überlegst, du kaufst dir Augenhöhe. Also das zeigt
also
so viel.
Von, du zahlst und damit kannst du dir Gleichberechtigung erkaufen.
Ja, genau. Aber was eigentlich hinter dieser Tat steckt so viel an Machtstrukturen, die ich offensichtlich ja einfach mitgelebt habe und ich irgendwie meinen Weg gefunden habe, um dem wie entgegentreten. Und dann in einer zweiten Reflexion, glaube ich, bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich wie gemerkt habe, ist es Augenhöhe oder ist teils nicht sogar welche Hierarchie zu erkaufen? Und ist das dann am Schluss nicht genau das gleiche Spiel, das ich auf eine sehr absurde Form versuche umzudrehen? Und sollte es nicht viel mehr ein Approach sein von eben das, was ich am Anfang gesagt habe, mit feministisch daten, von nein, du begegnest dir grundsätzlich einfach mit Respekt und Gleichheit. Ich glaube, dann sind so Sachen wie Zahlen, ich will nicht sagen nichtig, aber sicher zweitrangig.
Ich meine, was dort ja dazu kommt, ist oft das Dating und auch so Romantik so in einem Konsumsetting stattfindet. Genau. Jada Kurt, deutsche Journalistin und Autorin, die das Buch «Radikale Zärtlichkeit» geschrieben hat, wo sie so Liebe und Beziehungen so neu denkt und so ihre Utopie denkt, redet ganz viel von dem. Also so das, und dort sind wir wieder von «Wer kann sich's leisten?» Scandalightin, ja, so genau. Stereotyp-Romantik, aber auch ein Ausflug oder ja, von mir aus auch ein Znachtessen. Und
das ist das, was ich vorher gemeint habe. Dass mehr der sozioökonomische Status darüber entscheidet, wie viel man ausgibt, als das Geschlecht.
Ja, ich glaube schon, aber ist es nicht auch, in welche Situation begibst du? Und dort sind wir ja wieder bei so Bildern, oder? Weil wenn man das nachher reflektiert, ist sofort so wieder das, der zahlungskräftige Mann und irgendwie so die, ich sage es jetzt bewusst, irgendwie schwächere Frau und vielleicht findet man es irgendwie auch noch gut, um sich einladen. Und ich glaube, das ist das, was mich so geprägt hat und wo ich glaube, so aus einem, fast so in einen Trotz verfallen bin, was irgendwie auch nicht gut ist, um ja nicht dem Stereotyp zu entsprechen. Mhm.
Für mich gibt es, glaube ich, noch etwas weiteres, wo ich mir irgendwann auch so ein bisschen bewusst werde, durch dass nicht alle den gleichen sozioökonomischen Status haben. Ich glaube, es gibt auch einen Approach oder so einen utilitaristischeren Ansatz, das anzugehen, dass eigentlich so ein bisschen, was benefitet alle Beteiligten am meisten. Und ich glaube, es gibt Konstellationen, sei das auch kulturell bedingt, wenn es beide am meisten benefitet oder sie sich am meisten damit wohlfühlen, wenn zum Beispiel der Mann zahlt, dann komme ich auch in eine Position, wo ich mich frage, wer bin ich, um den Finger heben und sagen, das ist antifeministisch. Ja.
Aber ich glaube, das zielt aber jetzt auf das, was ich am Anfang wollte sagen, mit, ich habe das Gefühl, ich bin aktivistischer gewesen. Ich finde, es ist wichtig, dass du beim Daten, um vielleicht nochmal probieren, die Frage zu beantworten von unserer Zuhörerin, die selber bist und für das kannst einstehen, woran du glaubst. Aber ich glaube, eine gewisse Entspanntheit zulassen von dem Menschen auch einfach begegnen und nicht sofort urteilen in wie der Mann oder die Frau sich jetzt gerade verhält, sondern vielleicht auch einfach mal nachfragen, machst du das jetzt, weil du glaubst, du musst zahlen oder weil du mich einladen möchtest? Wobei, ganz ehrlich, das stelle ich mir auch als relativ kompliziertes Gespräch vor am ersten Date. Aber wissen wir jetzt, was ich meine? Also wie so, yeah. Es ist in der Theorie alles gut, was wir hier besprechen, aber schlussendlich so, wie du feministisch daten, würde ich sagen, date, damit du dich wohlfühlst. Yeah. Wenn du nach einem Date heimgehst und denkst so, ah, irgendwie, dann ist es schon mal ein Red Flag.
Leider auch schon passiert.
Und ich glaube, wenn du findest, ich hatte auch schon ein Date gehabt, wo ich den ganzen Abend gezahlt habe und habe nachher wie so gefunden, hey, irgendwie habe ich es jetzt auch nicht so cool gefunden und ich kann mir das total leisten, aber es geht ja auch irgendwo durch, um sich das Aufteilen, die Aufmerksamkeit gegenseitig zu geben, auch irgendwie. Ja, es hat ja auch etwas Schönes, wenn jemand dich einladet, im Sinne von dir etwas Gutes tut.
Aber ich meine, die Entspanntheit, ich habe manchmal also das Gefühl, ganz grundsätzlich ist so unsere Generation, und ich würde glaube auch deine Generation mit einschließen, manchmal auch so ein bisschen abhanden gekommen, weil es auch kompliziert ist worden. Ich meine, das Zahlen ist irgendwie eins davon und was irgendwie dahinter steckt. Aber auch so das, okay, wenn es jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen unangenehm ist, war, dann hängen wieder auf einer Dating-App und so ein bisschen durch und vielleicht kommt ja noch etwas Besseres. Und so eine Haltung, ich habe schon das Gefühl, oder es ist wie auch, weil es so ein grosses Angebot irgendwie gibt oder so die Möglichkeit zum Zugang von so einem grossen Angebot, ich sage es ein bisschen extra so überspitzt, ist doch auch so ein Faktor, dass man manchmal so in der Situation ist und das Gefühl hat, okay, entweder ist es jetzt mega perfekt oder ist jetzt nicht so gut gewesen, next.
Also ein bisschen das Paradoxon der Wahl, oder? Also ja. Der Choice Overload von man hat irgendwie so viele Möglichkeiten und am Schluss überfordert die das irgendwie auch.
Ja. Es gibt ja Gegenbewegung. Es gibt Gegenbewegung von irgendwie, was ist das, 4B oder Boy Sober. Also quasi, ich date einfach gar nicht mehr, weil es geht feministisch gar nicht. Also lasse ich einfach die Hände, nochmal sehr heteronormativ, ich lasse einfach die Hände komplett von Männern.
Was, Boys Sober?
Ja. Ja, das ist so ein Phänomen, das anfängt, oder so ein Trend, der so Anfang dieses Jahres aufkam von einer amerikanischen Comedienne. Und sie hat, wie so gesagt, sie hat wie so gemerkt, dass Bestätigung von Männern ihr so gut hat. Und sie aber nachher immer so ins Loch fällt, wenn das nachher gleich nicht ihre grosse Liebe war. Stichwort Erwartungshaltung. Sie war wie so in ein Loch gefallen und darum, also sober von abstinent, hat sie sich nachher entschieden, um wie so wegkommen. Ich meine, ist auch eine Haltung, oder? Ich meine, es gibt, ja, aber also, ich meine, die Frage ist auch so, von, wie viel gibt aber, man sich dem? Man gibt ja auch jedes Mal immer sehr viel von sich.
Man gibt sehr viel von sich, aber gleichzeitig gibst du auch wieder eine komplette Macht deinem Gegenüber, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau. Also in dem Fall oder von dieser Argumentation würde ich dann eher sagen, vielleicht mal auch noch bei sich ein bisschen schauen.
Ja, so. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es ist so, dass, also es gibt ja auch das Phänomen von der Dating-Fatigue. Also, dass Leute so viel daten, dass sie dann so müde sind und einfach auch nicht mögen. Und zum Beispiel, der Guardian sieht in dem, also ich habe noch so einen Guardian-Artikel gelesen und dort sieht sie zum Beispiel auch einen Zusammenhang mit der gesunkenen Kinderrate. Also, dass Leute einfach auch nicht mehr so viel daten und nicht mehr so viele Leute treffen und so. Und dass es auch immer mehr alleinstehende Frauen gibt.
Aber das ist ja, aber das finde ich jetzt ein mega spannendes Stichwort, weil alleinstehende Frau, ich finde, das muss sich ja gar nicht, also das wirkt wie so ein Gegensatz oder wie so ein Antipol, aber eigentlich.
Ich sehe, was du meinst, und ich glaube, das wäre, finde ich auch wichtig, wenn wir noch das Thema beenden von feministisch daten, nämlich, ich glaube, vielleicht liegt ja auch das feministische Daten dort drin, dass du einfach machst, worauf du Lust hast und nicht es als einziges Ziel siehst, dass du danach in einer Beziehung bist, wo dein Leben sollte besser machen sollte.
Genau.
Also,
das wäre eigentlich auf das genau, was ich gesagt wollte, dass du eigentlich auch als Single-Frau auch eine Form von Berechtigung wie in der Gesellschaft dreist. Dass es eben genau nicht, und darum finde ich auch so Phänomene wie Dating-Fatigue, das kann ich nachvollziehen. Amix.
nach 3 Stunden Krypto.
Genau, nach 3 Stunden Krypto. ja, das hat mir irgendwie nachhaltig
geschadet. Das wird eine Referenz für immer, an.
Sag mir bitte, dass du dir wenigstens ein paar Bitcoins gekauft hast, ja, damals.
Nein. Ich hätte nicht wieder von weiter können entfernt sein, glaube ich. Nein, aber ich glaube, in all diesen Sachen, sei es, ob ich mich drin noch wiedererkenne, aber hat es etwas von. Für mich könnte das Alleinstehensein eben nicht ein vorübergehender Status sein, sondern vielleicht auch ein Status sein, den man zurückfindet und wo eine gewisse Ruhe auch in sich trägt. Also das zwischen dem Daten, wenn ich zum Beispiel auch eben als alleinstehende Frau für mich bin, dass es nicht die ganze Zeit darum geht, was ist in 2 Jahren, sei es jetzt, ob ich date, sei es aber auch das Boy Sober, wenn ich auch denke, das hat so eine gewisse Aktivität in diesem Begriff und ich denke, das ist sehr aktiv, sich von etwas fernhalten, anstatt ein Status von sich dem ein bisschen hingehen und das auch einfach als Status betrachten, der in Ordnung ist. Wisst du, was ich raus will?
Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Der Punkt ist ja einfach auch der, wo ich auch immer wieder in meinem Umfeld merke, ist, dass man sich oft muss rechtfertigen muss. Genau, als Frau. Ja. Also, dass es oft dass irgendwie wie, wenn man niemanden datet oder auch einfach niemanden sucht, dass irgendwie wie nicht ein Status ist, wo anerkannt ist und irgendwie typisch dann so der Junggesell und das ist irgendwie cool und ja, dann macht es irgendwie abhängig und so.
Und das andere ist Katzenfrau.
Genau.
The childless cat lady.
Genau. Ja. Aber ich finde, das Narrativ kommt recht schnell immer noch. Und ich bin manchmal recht schockiert, wie schnell das kommt. Und auch in urbanen Kreisen, ehrlich gesagt.
Aber was haben, was haben wir für Vorbilder? Ich habe mir das auch was haben wir für Vorbilder von der starken, alleinstehenden Frau, die nicht im Endeffekt auf der Suche nach dem Prinz ist.
Aber das ist doch genau das Problem. Dort sind wir ja wieder bei Vorbildern und bei Prägungen. Und so das, du hast es glaube vorher gesagt, so dass die Suche, oder? Es fängt so an beim Daten, man fängt so an zu suchen, dann kommt man so in eine Beziehung, dann kommt man so langsam an und irgendwann kommt so der Hafen von der Ehe. Also es ist so ganz klar zielgerichtet.
Zielorientiert.
Oder? Und so die bessere Hälfte, und das ist ja auch nicht etwas Neues. Also es gibt ja das Platon-Kugelmönchen-Bild. Also es ist so, oder? Dass irgendwie Zeus Menschen sind mal Kugeln gewesen, dann haben sie geteilt und seit dem Zorn vom Zeus suchen alle ihre zweite Hälfte. Also schon seit den alten Griechen. Ich meine, kein Wunder, dass wir es irgendwie nicht loswerden, denke ich dann manchmal.
Wenn Platon noch in unseren Knochen sitzt. Jetzt gehen wir mal davon aus, man überwindet den Dating-Jungle und kommt in eine Beziehung.
Das nächste Level unlocked.
Genau, next Level unlocked. Ich habe ein Feminist Date Coach gefunden.
Das ist für alles ein Date Coach.
Ja, das kann cool alles, sein, aber das kann auch sehr problematisch
alles,
sein.
Für alles Coaches. Sie heißt Robin Clark, ich habe ein Interview mit ihr gelesen. Und sie geht Kurs Date Like a Feminist. Also nicht Date im Sinne von Dating, sondern sie geht in einer Beziehung wie eine Feministin. Und sie sagt unter anderem, ist so ihr Mantra, was sie beibringen will, stop trying to teach them, stop acting like a parent, stop smoothing things over, stop accepting apologies without changed behavior. Und weiter, stand up for yourself, prioritize your needs, make clear requests, set boundaries. Jetzt,
warum?
Das klingt aber doch irgendwie auch alles recht logisch auf den ersten Blick. Aber ist es so logisch? Also weißt du, wenn wir wie weitergehen von dem, wie datet man feministisch, wie eine gleichberechtigte Beziehung, oder? Das ist dann im Next Level die Frage.
Ja, also ich meine, es ist ja gleichberechtigte Beziehung, nehmen wir mal Kind aus, weil das ganze Care-Arbeit-Thema wäre, glaube ich, nochmal ganz eine andere Folge oder nochmal ganz ein anderes Thema. Aber es geht ja nachher dort weiter, oder? Von legt man nicht auch einen Grundstein, wie man sich kennengelernt hat, wie man dort zusammen ist oder zusammenkommt und wie man nachher zusammen ist. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo es gibt die Emilia Quack, die das sehr bekannte Buch «Das Ende der Ehe» geschrieben hat, sagt ich glaube in der Einleitung, dass sie sagt, dass sie der grosse Struggle, sie sagt es natürlich ein bisschen schöner, aber der grosse Struggle von allen Feministinnen, wenn sie nach ihrer heterosexuellen Beziehung sind, weil sie genau an all die Punkte, die die Date-Coach sagt, anstehen. Oder? Ich meine, das Erste ist «Don't teach» oder «Don't educate». Und ich sehe das bei Beziehungen von Freundinnen in meinem Umfeld, wo ich würde sagen, ist der erste Punkt ein mega grosses Thema. Und wir reden dort nicht von «teach them Simone de Beauvoir» oder so, also, sondern eher so.
Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, auch am Anfang mit so Gleichheit, und das ist auch etwas, was man irgendwie in einer Beziehung, das ist ja zusammen grösser werden oder zusammen mehr entdecken. Und in der Recherche bin ich auch auf ein Modell gestoßen, das heisst Cornerstone Marriages und Capstone Marriages. Und ich glaube, man kann auch Marriages ein bisschen in Klammern setzen, man kann genauso gut Relationship hinten dran setzen. Und das ist eigentlich ein Modell, wo wir, also Cornerstone Marriages basieren drauf, und das ist historisch, sind das eigentlich die Beziehungen, die wir kennen, die dann noch zur Ehe geworden ist, wo Leute sehr, sehr jung, also sagen wir, in ihren Teenagerjahren zusammengefunden haben und dann eigentlich zusammen ihren Weg bestritten haben. Das heisst, sie sind in einem Alter zusammengekommen, wo vielleicht auch deine Persönlichkeit, deine finanzielle Position in der Gesellschaft gar noch nicht so vorgelegt gesehen ist, wie eben zum Beispiel bei Capstone Marriages, die auf einer ganz anderen Grundlage aufbauen. Dort ist die Ehe, wenn wir von der Ehe ausgehen, die Krönung von der Beziehung. Aber das, was davor kommt, dort sind eigentlich zwei Individuen, die eben unabhängig, und das, was du ja eigentlich am Anfang gefragt hast, glaube ich, so ein bisschen, das fällt in das rein, von wie kannst du deine Unabhängigkeit bewahren. Und ich glaube, bei Beziehungen, die eben dem Capstone-Modell entsprechen, dann triffst du halt auf einer ganz anderen Ebene zueinander, als wenn du halt mit 15 aufeinander getroffen bist. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir natürlich automatisch irgendwie im Nachhinein gedacht, ja, das ist eigentlich so dumm, dass man das macht. Ich habe mich selber auch gefragt, ja, was ist denn besser? Und ich glaube, das ist ein mega Trugschluss. Das ist auch ein ganz gefährlicher Move, um sich selber dann zu fragen, was ist besser. Weil ich glaube, es geht nicht besser, aber es ist auf jeden Fall anders. Und ich habe das Gefühl, dass ich durch das, dass halt Cornerstone Marriages, also ausser jemand erfindet noch eine Zeitmaschine, aber der Zug ist abgefahren für mich, so, glaube ich, tritt ich halt ganz anders in eine Beziehung, als dass ich das gemacht hätte, wenn ich 15 gewesen wäre und die Person geheiratet hat.
Das Interessante ist ja irgendwie auch, dass es wieder auch so einen Druck aufgebaut. Oder? Ja, genau. Ich merke, wie ich diesen Begriff nicht kennt, bevor du den erwähnt hast. Aber so der Druck geht auch so, vielleicht Anfang 20, vielleicht auch, wenn man ein bisschen älter als 15 ist, vielleicht gilt das nachher auch noch so als Cornerstone. Aber so das Bild von, okay, ich muss jetzt jemanden finden, weil dann habe ich noch so die Jugendliebe. Und wenn man sie nicht findet, dann hat man schon so ein bisschen versagt. Ja, genau. Oder? Dann ist man schon so eigentlich nicht im nächsten Level, sondern eins zurück. Und ich glaube, dort kommen wir ja wieder dazu, von, was haben wir eigentlich für Vorbilder bei Liebe und bei Beziehungen. Also ich weiss nicht, was hast du zum Beispiel so für, also weißt du, so das erste Vorbild im Sinn von vielleicht auch aus der Popkultur oder so eine Beziehung oder eine Liebe, die dich geprägt hat oder auch so dein
Empfinden? Also ich glaube, das ist das, was wir auch vorher schon besprochen haben. Ich glaube, die Bilder, die mich prägt, sind Bilder, die Popkultur vor allem aus Amerika mir vorgelebt hat. Und das ist auch tendenziell, wir haben neulich in einem Podcast über Nobody Wants This, Annika, haben wir darüber geredet. Das ist die Serie auf Netflix, wo recht viral gegangen ist, unter anderem deswegen, weil die Rollen ein bisschen verdreht sind. Also sie ist unsicher, ob sie in der Beziehung sein will. Er ist mega stetig, er ist da, er ist loyal, er will sie. Und alle sind so, wuhu, er ist
ein
Trauma. He can handle her, ja. Und also ich glaube, was sind das? Sind die ganzen Sandra Bullock-Filme und so weiter, mit denen ich halt aufgewachsen bin, oder? Also es ist wie die Liebeskomödie, die meistens darauf basiert, dass eine Single-Frau unglücklich ist, was wir vorher besprochen haben, und dann einen Mann findet, der vergeben, schwierig, bindungsunfähig, oder irgendwie too hot for her ist und sie dann aber nachher die Hürde überkommt und sie dann heiraten und dann mega happy sind. Also ich glaube, der einzige Film, wo das ein bisschen verdreht ist, ist Notting Hill, wo sie I.D. Decatur ist als er. Aber trotzdem sind sie am Schluss sind sie irgendwie, ja, steht sie nachher vor ihm und sagt, bekennt ihre Liebe und sie sind dann am Schluss happy in dem Park und sie ist natürlich auch noch schwanger.
Cheers to that. Ich glaube, was bei all diesen Narrativen, die du jetzt gerade gesagt hast und was auch eben mit dem Modell noch einmal, ohne wirklich noch mal auf das einzugehen, ich glaube, unterschwellig, was mitschwingt, ist vielleicht auch eine gewisse Form von dem Mythos Liebe. Und ich glaube, da ist mega wichtig, da auch ein bisschen zu dekonstruieren, weil ich glaube, da beinhaltet gewisse Strukturen, wo Frauen davon nicht profitieren. Und ich glaube, das kann man auch mit Simone de Beauvoir, wo in auch das andere Geschlecht, wo das eigentlich gut aufgezeigt hat, von dass der Mythos halt irgendwie, beziehungsweise sie kritisiert halt das gesellschaftliche Konstrukt, wo Frauen in eine untergeordnete Position drängt. Und ich glaube, genau mit den Narrativen, die du jetzt auch erwähnt hast, mit denen ich auch aufgewachsen bin, sind andere Geschichten. Bei mir sind es eher so freche Mädchen. Also ich habe die Hörbücher geliebt. Aber die alle basieren auf einem Konstrukt von einem Mythos Liebe, wo ich glaube, gewinnt die Frau in der Position nicht.
Aber ich glaube, das ist auch, Emilia Roeg hat auch gesagt, in Unlearned Patriarchy schreibt sie, dass sie glaubt, dass das Patriarchat aufrechterhalten bleibt, weil wir eben genau an die Vorerzählungen glauben und die weiterleben. Und ich glaube deshalb, dass so amerikanisch das am Anfang von dem Dating Coach ist, ich glaube schon, dass in Beziehungen, ob jetzt Cornerstone oder was ist Sandra?
Capstone.
Wichtig ist, deine Bedürfnisse auch einfach manchmal vor die Bedürfnisse der anderen Person stellen, die selber zu kennen und für die selber zu verhandeln, was für die stimmt und was nicht. Und nicht in Stereotypen fallen zu fallen. Und ich glaube, das ist irgendwie, ich meine, dass meine Großmutter, die verstorben ist, wo ich über alles geliebt habe, ich kann mich mal erinnern, dass mein Ex-Freund krank war und sie mir am Telefon gesagt hat, ja, also jetzt machst du mal ein schönes Wasser mit Zitronen drin, jetzt musst du ein bisschen auf ihn schauen, jetzt irgendwie so. Und sie hat das internalisiert, das Gefühl von, ich meine, klar schaut man für jemanden, der krank ist, ob das seine Freundin ist oder dein Freund, ob das deine Bestfreundin ist oder deine Eltern, logisch. Aber in der Erzählung war es etwas von, es liegt an dir, die Care-Arbeit auch gegenüber deinem Partner so zu leisten. Und ich glaube, es gibt ganz viele Stereotypen, wo unsere Eltern, unsere Grosseltern damit aufgewachsen sind, wo wir unter anderem auch vielleicht bei unseren Eltern und Grosseltern gesehen haben. Und wo ich schon glaube, sind wir einen Schritt weiter und können die auch challengen. Das ist aber mega anstrengend, weil das auch bedeutet, dass man den Status quo in Frage stellt und weil man auch bei sich selber genau heranschauen muss. Aber das ist, glaube ich, für mich eine gleichberechtigte Beziehung. Also nicht, dass man nicht seinem Partner Tee machen darf. Aber dass man selber verhandelt, wo die eigenen Grenzen sind.
Es gibt ja das Wunderbare, und das passt perfekt zu der Anekdote, wo du sagst, wo deine Großmutter gesagt hat, aus den 70er Jahren von der Silvia Federici, die sagt, sie, also Männer, also sie, es ist so das Originalzitat, nennen es Liebe, wir nennen es unbezahlte Arbeit. Das ist die Zusammenfassung von dieser Geschichte. Und das ist wie, ich habe das Gefühl, auch die Verhandlung, vielleicht muss man das auch nochmal schnell sagen, und das, sich auch Zeit nehmen können, darüber nachzudenken. Und auch, ich glaube, in dieser Art, wie wir über Beziehungen und über Liebe jetzt in dieser Runde reden, ich glaube, das braucht Zeit und das braucht Raum irgendwie. Und das braucht irgendwie die Möglichkeit, um auch, ah ja, ich kann ja das einfordern. Und ich glaube, in ganz, ganz vielen Beziehungen ist das nicht möglich. Also ich meine, wir sind drei weisse Frauen, die in der Schweiz leben, aber in einer westlichen Welt. Also einfach vielleicht das auch nochmal. Und ich finde das auch wichtig, aber gleichzeitig, ich meine, irgendwann muss man ja nochmal anfangen.
Muss ich nur anfangen. Und ich glaube auch, es hat ihn auch interessant gefunden, dass Troeg zum Beispiel auch in einem Interview, in einem Podcast, habe ich gehört, dass sie gesagt hat, dass sie selber lebt jetzt in einer lesbischen Beziehung. Und das heisst aber nicht per se für sie, dass sie die Stereotype überwinden können, sondern die sind ja bei dir, in dir drin. Und darum ist es auch wichtig, dass du für dich selber mit denen aufräumst, weil du nachher in einer Beziehung mit einem anderen Mensch bist. Und du kannst auch in einer homosexuellen Beziehung sein, aber sehr an diesen alten Rollenmustern festhalten und die von denen auch in Bedrängnis bringen lassen.
Und vielleicht wenn wir nachher über das Nächste reden, ist echt das perfekte Zitat. Sie ist wirklich einfach jemand, also wenn man sich für das Thema interessiert, ist wirklich Emilia Roy auch ein Lesetipp, auch wenn wir noch nicht an Tipp-Ding sind, darum zitieren wir sie auch so viel. Und was ich wirklich krass gefunden habe, dass sie so sagt, eben, das Patriarchat wird so überall verhandelt, auf der gesellschaftlichen Ebene, aber dann nicht in den Beziehungen. Und ich glaube, in den Ehen manchmal noch fast weniger. Also wenn es nachher die Hochzeit dann kommt.
Also wir sind jetzt
Next Level unlocked.
Next Level unlocked.
Und vielleicht, wenn wir noch nicht gerade bei der Ehe sind, sondern alles, was vor der Ehe kommt, dass man dort herkommt. Ja. Wenn wir jetzt beim Stereotyp bleiben, es fängt ja schon bei der Verlobung an. Again, wer fragt, ich kenne ein Beispiel, wo Frauen einen Heiratsantrag gemacht haben, es hat extrem viel Irritation gegeben. Ich weiß auch nicht, warum, aber also fragt, so, er geht aufs Knie. Wie gross ist der Ring? Also dort fängt es an und dort sind wir wieder beim Konsum und dort sind wir wieder bei der Macht.
Aber wenn du sagst, du weißt nicht, wieso es die Diskussion gab, ich meine, es ist ja schon so, wir haben es am Anfang
gesehen. Ich weiß schon, aber mich hat es schon einfach schockiert.
Ich meine, auf Social Media wird auch jetzt noch generationsübergreifend ganz ein klar Storytelling erzählt. Also es ist wie, ich weiß nicht wie viel, wenn man mal in das Algorithmus Rabbit Hole geht auf TikTok, dass man irgendwo mal zu lang so einen Hochzeitsantrag angeschaut hat und im hochzeitsfähigen Alter ist, dann kriegst du einfach eins von diesen Videos nach dem anderen und irgendwann denkst du so, hä, also es ist irgendwie 2024 und wir sind wirklich immer noch bei Rosenblättern auf dem Boden.
Aber ich, ja, absolut, aber ich finde eben einerseits der TikTok-Algorithmus, aber ich glaube, das ist ja eigentlich noch das Entfernteste, sondern auch, also ich meine, sind wir ehrlich, die Hochzeiten in meinem Umfeld laufen trotzdem auch so ab.
Aber trotzdem.
Ich glaube, es ist nicht nur so ein virales Phänomen, das man irgendwie im Internet sieht, sondern ich glaube, ganz viel. Außerhalb
vom Internet heiraten. Nein,
ja. Aber ich finde halt, Verlobung ist für mich schon einmal etwas, in der schon ultra viele Diskussionen mit Freundinnen. Schon seit, ich würde sagen, seit ich 18 bin. Also lang. Und ich glaube, ich bin in selten in Diskussionen komme ich so als störrische Feministin über wie in dieser Diskussion. Bei mir hängt das wirklich damit zusammen, dass ich liebe Schmuck. Ich sehe das Argument in einer Freundin, die sagt, hey, look, will ich mich unbedingt verloben? Nein. Hätte ich gerne den Ring? Ja. Also okay, fair enough. Es ist wie so, wir leben in einer kapitalistischen Welt, es ist in Ordnung, wenn man den Ring gerne hätte. Und ich kenne auch Männer, die übrigens sagen, wenn sie sich verloben möchten, sie selber auch ein Schmuckstück. Grundsätzlich kommt es halt wirklich das Phänomen, nicht gerade Platon, aber es kommt aus dem alten Rom und hat damit zu tun, dass eine Frau halt effektiv versprochen worden ist. Also der Ring war das Zeichen gewesen, dass sie vergeben ist. Man könnte ein bisschen platter sagen, reserviert ist. Und ich glaube, das ist mein Problem mit diesen ganzen sehr traditionellen Sachen, die mit Verlobung und Hochzeit zusammenhängen, dass sie einfach in so in wirklich in System mit System zusammenhängen, wo für mich wirklich schwierig anzuwenden sind auf meine Art, wie ich mein Leben führe.
Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie schnell das man auch selber dort reingeht, weil es ist ja auch eine Ästhetik, die man auch so kennt, oder? Es ist der Verlobungsring, es ist nachher irgendwie ein weisses Brutkleid, es sind Sachen wie der Vater führt Brut zum Altar. Aber wenn man sich das durchdenkt, ist es echt, ich meine, ein weisses Brutkleid steht für Jungfräulichkeit. Also es ist so die unberührte Frau, die von ihrem Vater zum nächsten Mal übergeben wird. Also, und gleichzeitig ist es ja auch so, eben, es ist
die
ja
Jungfräulichkeit schippert so vor den Fidschis und du bist so, okay.
Ungefähr, ungefähr. Aber ja. Oder wenn man sich das nachher fährt, ja. Und ich glaube, darum merke ich so, ich bin so gespalten aber bei Hochzeiten.
Aber würden ihr euch dann verloben?
Nein. Genau, wegen dem. Ich finde wirklich das Reserviert-Ding, ich finde das ganz schwierig. Ganz
ich finde es auch ganz schwierig, ja. Also ich kann mir sicher auch nicht vorstellen, mit einem Ring rumzulaufen. Und dann gehen die Ergebnisoffenheit, von kann ich am Schluss sagen, dass ich das wirklich nie in meinem Leben mache, ich weiß es nicht. Und ich glaube, das fast, auch das, was du sagst,
also
ich glaube, man hat doch einfach auch Angst, Leute ein bisschen auf die Schuhe zu treten mit gewissen Sachen. Und einmal so geht es mir, weil mir ist bewusst, dass sehr viele Sachen, gerade bei uns in einem gewissen kulturellen Umkreis, werden die so gemacht, ohne dass die vielleicht teils wirklich hinterfragt werden. Und am Schluss ist ja das Spannungsfeld, wo wir uns anscheinend alle drin bewegen, zwischen wie viel kannst du einfach wie zulassen und sagen, hey, if you wanna do it, do it. Weißt du, so ein bisschen, das muss für dich stimmen. Und wie viel finde ich aber, und ich finde, da muss man einfach eben genau den historischen Blick zurück machen, das weiße Kleid, das, egal wie romantisiert das jetzt wird, das kommt aus einer Tradition, die ich nicht mit mir vereinbaren kann, unter keinen Umständen. So. Ich muss es niemandem wegnehmen durch das, aber ich finde, die Realität ist auch, dass bis in den 80er Jahren eine Frau die Unterschrift gebraucht hat, um einen Job anzunehmen, also durch ihren Ehemann, oder kein Bankkonto hat können eröffnen, nur mit ihrem Ehemann. Das sind Zeitframes, die ich einfach glaube, die sind nicht so lange her. Und ich glaube, eine Hochzeit muss mit einer gewissen Reflexion dessen einhergehen.
Aber das ist das, was ich gemeint habe, ich bin so gespalten, weil ich bin mega gerne an Hochzeiten. Ich war dieses Jahr an mehreren Hochzeiten gewesen und ich würde so gerne wieder gehen, weil ich finde es einfach etwas nachher mega schön. Weil es sind so viele Leute zusammen, die die Liebe feiern. Und das ist ja total, eben, und viele von diesen Hochzeiten waren in Weiss gewesen. Und ich finde auch, es ist ja voll okay, ich meine, ich werde zu niemandem her und gesagt, am Fall, also weißt du, wo das kommt?
Das war die
für Champagner, aber.
Ja, genau.
Das wäre auch die letzte Hochzeit für die nächsten 5 Jahre für Danik.
Aber ich glaube, das geht mir auch so mit dem Verlobungsringsthema oder so. Erstens einmal, wenn ein Mensch dich liebt, ob das jetzt deine Freundin oder dein Freund ist und der knüllt von dir oder ein Stab von dir oder von mir, freaking Heißluftballon ist vor dir und jemand sagt dir, ich liebe dich und da ist der Ring. Ich meine, who am I to judge? Ich wäre die Erste, die sagen, of course. Also wenn ich die Person möchte heiraten. Und damit meine ich nicht, dass ich meine Regeln oder meine Vorstellungen würde über den Haufen werfen. Aber ich will einfach nur auch dort wie beim Daten auch so ein bisschen Offenheit und eine Sanftheit zulassen, dass ich glaube, wir müssen uns auch nicht fertig machen mit dem Druck, den wir uns aussetzen. Aber ich würde mir auch hoffen, dass jemand, der mit mir zusammen ist, auch wie so
die Rosenblätter am Strand auswirft.
Oh mein Gott, ich würde wirklich sterben. Nein, aber das meine ich, entschuldigung den Anglizismus, aber know your audience. Mhm. Also wie so, schlussendlich, ich glaube, es wäre wirklich auch bei uns drei, wenn wir jetzt wahrscheinlich einen Partner oder eine Partnerin hätten, wo jetzt würde die Rosenblätter am Strand auswerfen. Ich meine, also, das wäre wahrscheinlich überraschend bei uns und gleichzeitig
finde ich... Das ist richtig diplomatisch ausgedrückt, überraschend.
Finde ich, dass ich nicht will in das Verurteilende kippen, weil ich glaube, das Leben ist schon so anstrengend als Frau, wie man es richtig machen soll, in jeglichen Lebenssituationen. Und ich glaube immer noch an einen Feminismus, der dich darin bestärkt, was ich vorher gesagt habe, dass du sanft zu dir selber bist, dass du deine Bedürfnisse kannst in den Vordergrund stellen. Und wenn dein Bedürfnis ist, dass du einen Klunker am Finger hast oder dass du eine fette Hochzeit feierst in Weiss, dann mach das. Aber vielleicht, ja...
Ich glaube, das, was du sagst, ich habe mir das einmal überlegt, ich nenne das jetzt mal Performativitätsfalle. Und, gell? nein, aber ich glaube, das trifft es recht gut, dass man sich irgendwann mehr darum kümmert, wie die Aussenwahrnehmung ist von deinen Handlungen, anstatt halt irgendwie versuchen, authentischen Zugang zu dem zu finden. Und authentisch ist für mich, und das ist noch schwierig, weil ich glaube, das birgt ein bisschen Gefahr, dass man sich selber auch etwas vormacht. Und das möchte ich mit dem eben gar nicht sagen. Ich glaube, es braucht eine kritische Reflexion, aber in dem Innen, genau das, was du sagst, halt nicht nur so performativ gegen aussen wollen wahrgenommen werden, sondern das am Schluss einfach auch für dich machen.
Ja, und die Frage ist ja eben genau für dich machen. Für wen macht man es oder warum macht man es? Macht man es, weil man das Gefühl hat, man muss es so machen und man macht es so? Oder weil man es mega toll findet? Und dann finde ich auch, unbedingt. Also, auch in meinem Umfeld heiratet mega gerne. Ich komme mega gerne. Es ist auch schön.
Aber leicht schatschi Blick aufs weiße Kleid, aber so.
Sie waren alle unglaublich schön.
Aber ich glaube, es ist auch sehr so eine, am Schluss, und das ist meistens sehr unbefriedigend, aber ich glaube, es hat auch so eine gewisse philosophische Diskussion drin, von Ambivalenzen gehören wie zum Mensch, glaube ich, einfach dazu.
Absolut.
Und du wirst.
Absolut.
Dann wärst du moralisch komplett und das bist du eigentlich einfach nicht als Person, die auf diesem Planet lebt. Und darum glaube ich, wird jedes Individuum immer eine gewisse Widersprüchlichkeit haben.
Ich glaube, es geht um das Verhandeln.
Widersprüchlichkeit jetzt gegangen.
Was wir vorher auch schon geredet haben, wegen Zahlen oder so. Ich glaube, du legst mit allen deinen Handlungen halt doch einen Teppich, was du vorher gesagt hast, Annik, für deine gemeinsame Beziehung. Und ich glaube, wenn du dich entscheidest für dein Mann muss vor dir auf die Knie, er muss dich erobern, er muss dir einen teuren Ring schenken, damit du seine Verlobte bist, damit ist das Next Level unlocked. Ihr seid dann, ihr heiratet, ihr geht alle Traditionen ein, er zahlt noch für alles, man teilt sich nicht auf, das ist ja auch oft das Konzept, dass irgendwie welcher Teil von der Familie jetzt mehr übernimmt oder so weiter, muss man sich, glaube ich, bewusst sein, welchen Teppich man legt für die gemeinsame Beziehung. Aber ich gehe davon aus, dass das ja auch muss einfach eine Reflexion sein von der Beziehung, die man eh schon mit seinem Gegenüber hat.
Und ehrlich, vielleicht noch ganz schnell, um es noch über die individuelle Ebene rauszunehmen. Also die Institution Ehe hat ja durchaus so eine gesellschaftspolitische Konnotation. Ja. Und wir machen jetzt hier auch kein Staatspolitik-Seminar. Aber ich meine, du hast es vorher angesprochen mit dem Bankkonto. Ich meine, es war ganz, ganz lang so gewesen. Und laut der aktuellen Rechtsprechung auch, dass zum Beispiel Frauen die einzige Möglichkeit, um sich finanziell absichern, es ist jetzt ein bisschen besser geworden mit Kinderbetreuung und so, aber auch wenn es kein Kind hat, ganz lange ist es einfach so gewesen, dass sich Frauen nur über eine Ehe können finanziell absichern bei der Altersvorsorge, aber auch zum Beispiel bei Witwerenten. Bis heute gibt es nur eine Witwerente, das soll jetzt geändert werden, der Bundesrat ist an einer Reform dran. Es fängt an, dass auch Männer Renten bekommen, wenn ihre Ehefrau stirbt, das gibt es nämlich auch noch nicht. Und auch Konkubinatspartner sollen genau. Unterstützung bekommen, wenn die Kinder jünger als 27, 25 sind. Und das ist, ich meine, wir sind 2024 und dass es immer noch eine Witwerente nur gibt. Oder auch das zeigt, wieso das Müllen langsam malen und dass gerade die Ehe einfach nur eine andere Institution ist. Auch das, eben, wenn man es jetzt so auf einem politischen Ding haben will, müsste man, glaube ich, nur mal eine Stunde hier sitzen. Es kommt nachher sicher noch ein anderes Format, darum können wir das jetzt nicht machen, aber ich finde es schon noch wichtig zu sagen.
Und ich glaube, gerade was wir am Anfang mal schon angetippt haben, wenn wir über Konkubinat und über Ehe reden, dann reden wir einfach automatisch auch über Familienkonstrukt. Also nicht, dass jemand, der verheiratet ist, unbedingt muss Kinder haben, aber es ist nicht selten auch ein Grund, warum man über Ehe nachdenkt. Und dort geht es dann um unbezahlte Care-Arbeit, die größtenteils immer noch von mehr Frauen geleistet wird. Und das macht halt effektiv einen Unterschied, wenn beispielsweise der Partner dann stirbt. Und bis jetzt ist es so, du hast gesagt, der Bundesrat will es anpassen, aber der Konkubinatspartner, wenn der stirbt, bist du schlechter als Frau abgesichert, als wenn du verheiratet bist und die Witwerrente kriegst.
Ich meine, wir haben jetzt über Dating geredet, wir haben über Liebe geredet und wir haben über die Ehe geredet. Kann man so etwas wie eine Art, ich meine, wir haben jetzt irgendwie mal stumm geschwätzt, aber gibt es irgendwie so eine Art, kann man ein Fazit ziehen? Ich finde es irgendwie mega schwierig, weil es gibt so viel lose Enden und ich glaube auch die versuchen zusammenzuführen, wäre glaube ich anmassend, aber was ich recht schön finde, ist, was du mehrmals gesagt hast, oh, Kerstin, jetzt geht auch bei dem Thema Ehe, so dass, oder es ist letztendlich Liebe, es ist letztendlich ein unglaublich diffuses Gefühl, jeder hat glaube ich eine andere und jeder hat eine andere Definition von Liebe, wie sich das Gefühl anfühlt. Und trotzdem, oder haben wir jetzt auf einer sehr intellektuellen Ebene irgendwo darüber geredet, wo ich aber persönlich finde, lohnt sich schon, um ab und zu darüber nachzudenken.
Ich glaube, das ist die grosse Frage, die wir uns auch gestellt haben in der Vorbereitung, oder? Gehen wir das Ganze dann zu verkopft an? Das ist doch auch wie so der Vorwurf, den man als Feministin schnell kriegt. Wie so, oh, du noch nicht so anstrengend, es geht ja jetzt nur um das und so weiter. Und ich glaube aber tatsächlich, dass Emilia Roig hat gesagt, in einem ihrer Bücher, Selbstliebe ist die allergrößte Waffe gegen Unterdrückungssysteme. Und an das glaube ich effektiv. Ich glaube, dass deinen Wert kennen, wissen, wo deine Grenzen sind, deine Bedürfnisse dürfen in den Vordergrund stellen, dass das die beste Voraussetzung ist, um eine gleichberechtigte und von mir aus feministische, whatever, wie du es immer nennen willst, Beziehung zu führen. Und schlussendlich ist mir eigentlich ziemlich egal, ob dann die Leute in dieser Beziehung sich Feministen oder Feministinnen nennen oder nicht. Und gleichzeitig, was du sagst, ja, gebe ich dir recht, es ist, Liebe soll auch etwas sein, wo nicht nur im Kopf stattfindet, sondern auch im Herz und wo logischerweise auch dir auch einfach gut tun soll.
Aber ich glaube, genau das geht mir mega ähnlich, aber gleichzeitig sehe ich das auch als mega Privileg, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, Liebe als so ein kompliziertes Konstrukt anzuschauen, wo eben auch so irrationale Sachen wie Gefühl, was auch immer das bedeutet, dass wir das überhaupt so anschauen können, glaube ich, resultiert schon auch daraus, aus einem gewissen kulturellen Background, wo ich glaube, wo vielen Leuten auch verwehrt wird, wo Liebe nicht als das Konstrukt können betrachten. Und ich glaube, das nehme ich sicher für mich einfach auch mit, dass, auch wenn es anstrengend ist, irgendwie ist es auch ein mega Privileg.
Ich habe heute Morgen noch in der letzten Vorbereitung ein Interview gelesen mit der Esther Perel, der sehr, sehr bekannte, vielleicht die bekannteste Paartherapeutin. Und sie hat im New Yorker ein Interview gegeben, wo sie gefragt ist worden, was für sie so Liebe bedeutet. Und im Englischen ist es ja Love, also das heisst, es ist ein Nomen und ein Verb gleichzeitig. Und ihre Antwort war, it's a verb, eben auf die Frage, was Love sei. It's an active engagement with all kinds of feelings, positive ones, primitive ones, weil über Sex haben wir zum Beispiel jetzt gar nicht geredet oder über Sexualität. Load someone's, but it's a very active verb. Und das active habe ich recht schön gefunden.
Ja, und ich glaube, active auch, zum Anlass hast du, was du einige gesagt hast, Privilegien, wir haben jetzt heute fast nur über klassische Paarbeziehungen geredet. Und ich kenne ganz viele Frauen im Umfeld wo, und Männer, die auch in neuen Beziehungsformen leben, wo wir auch, das haben wir im Podcast schon ein paar Mal besprochen, wo wir auch grossen Generationenunterschied sieht. Und ich glaube, es ist schön, dass wir uns die Freiheit nehmen dürfen, um zu sagen, man möchte in anderen Beziehungsformen leben, wo Liebe nochmal ganz anders verhandelt werden muss, wo ich glaube, hängt mit all diesen Fragen jetzt auch zusammen, die wir jetzt gerade haben, seinen eigenen Wert kennen. Aber eigentlich ist es doch auch etwas super Schönes, dass es nicht, ich glaube, das meine ich auch mit dem ganzen Verloben und Heiraten und so weiter, dass man auch sich die Freiheit gibt, über den Rand hinaus zu malen. Und ich meine, es ist ja wie, wo soll es möglich sein, wenn nicht in der Liebe?
Ich finde es ein perfektes Schlusswort gewesen, auch mit einem schüchem Blick auf die Zeit. Wir machen ja am Ende immer eine kleine Tippsektion. Das hat ja eigentlich fast nie mit dem Thema zu tun von der Folge. Wir haben uns jetzt entschieden, zum themenspezifische Tipps zu geben. Von dem her, Annick, dein Tipp?
Mein Tipp wäre auch schon ein bisschen länger zuhört. Bei uns ist gerne mal Musik und ich bleibe mir natürlich selber treu. Und Little Sims ist mir letztens absolut begnadete Sängerin, wirklich Rapperin. Letztens wieder irgendwie neu entdeckt und ich glaube, der Song passt recht gut.
Friends, don't rush everything in this divine time. I peeped, you couldn't handle a woman in my caliber. Had to let you mature like some fine wine. Yeah, no validation, no applause. You don't have to prove you got it when you know it's yours. I don't wanna feel disloyal for wanting to do me. Then you act brand new when I know the cause. Wait, call it what you like. Till now, I'd never been the selfish type. Till now, I'd never told nobody no. Don't get it twisted, this shit didn't happen.
Es ist wirklich sehr toll. Es ist wirklich ein tolles Lied. Also unbedingt mal in ganzer Länge lassen, weil es zieht nicht los.
Auch wenn es schön wäre. Genau, ich habe eine Serie, eine Reality-TV-Show mitgebracht. Nicht eine Serie, Entschuldigung. Ich bin ja ein grosser Fan von Reality-TV und stehe sehr dazu. Die Serie hat leider nur zwei Staffeln gehabt. Die sind 2019 und 2020 rausgekommen. Ich habe die schon vor ein paar Jahren entdeckt und haben sie jetzt wieder angefangen zu schauen. Und zwar heisst die Dating Around und ihr findet sie auf Netflix. Und wieso empfehle ich die heute hier? Das Prinzip ist immer das gleiche, es gibt eine Single-Person und die datet 5 Personen. Und es ist so schön gefilmt, so liebevoll, so intim. Es ist wirklich eigentlich mehr von der Filmart wie ein Doku. Und man kriegt wirklich so das Gefühl mit von dieser Aufregung von der ersten Dates. So, man merkt, wenn Funken rum sind, man merkt, wenn jemand sich körperlich zurückzieht. Und vor allem so die Szene am Schluss, wo dann die Leute zusammen im Taxi sind und dann manchmal gibt es einen Kuss. und Protagonisten und Protagonisten sind einfach so grossartig ausgewählt. Also irgendwie von der sexuellen Ausrichtung, von dem Alter, ganz unterschiedlich. Und es ist wirklich eine unglaublich schöne 2 Staffeln. Leider hat es nicht mehr gegeben.
Und wenn wir sie bei sich treu bleiben, habe ich natürlich das Buch mitgenommen. es gäbe sehr viel zum Thema, was man könnte, empfehlen könnte. Was ich aber wirklich sehr kann empfehlen kann, ist «Conversations on Love» von Natasha Lunn. Sie, wie der Titel sagt, verschiedene Gespräche drin. Sie redet andere mit Roxane Gay, mit Esther Perel auch, mit Alain Dubotten oder mit Dolly Alderton. Und es geht von, wenn man sich kennenlernt, wenn man niemanden hat, es geht um Trennung, es geht um in Beziehung sein, mit Kind sein. Also ich glaube, egal wo man gerade so in seinem Liebesleben steht, kann man etwas mitnehmen. Es ist also etwas, wo man immer wieder mal reinlesen kann, je nachdem, wenn sich der Status verändert.
Je nach Level.
Je nach Level.
Wo man anlangt. In dem Sinn, das war es von der Tagesanzeigerin. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich unserer zauberhaften Produzentin danken, die heute vorne in der ersten Reihe zu unserer moralischen Unterstützung sitzt, Sarah Spreiter. Sie produziert alle unsere Folgen. Und ja, vielen Dank. Schalten bald wieder bei uns ein. Mein Name ist Kerstin Hasse.
Ich bin Anne Kosmann.
Und ich bin Annixen.
Merci fürs Zuhören.
Tschüss.